Und wieder eine Episode von Horst Gungel, dem Menschen und seinem verschlungenen Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen. Diesmal die Szene 22, wie man Englischlehrer wird. Sie spielt 1977. Also zugegebenermaßen ist die Überschrift dieser Szene falsch. Denn normalerweise wird man Englischlehrer nun wirklich nicht so, wie ich es hier beschreibe. Also richtig müsste diese Überschrift heißen, wie ich einmal Englischlehrer wurde. Und dazu muss man zunächst sagen, dass ich nicht wirklich sprachbegabt bin. Das Lernen von Vokabeln ist mir, wie jedes Auswendiglernen, immer ein Gräuel gewesen. Über meine Beton-5 in Latein habe ich an anderer Stelle schon berichtet. Doch auch mit meinem Englisch ist es wirklich nicht weit her. Meine Englischlehrerin in der Schule, also an der Hola früher, die sagte mir, "Your pronunciation is horrible." Eigentlich fand ich die ganze Sprache horrorhaft. Im schriftlichen Abi habe ich eine 5 in Englisch kassiert, also meine mit Abstand schlechteste Note. Durch die mündliche Prüfung gelang es mir dann gerade noch so auf eine knappe 4 zu kommen. Und der Letzte, der mein Englisch kommentierte, war Ashwashit, der Leiter meiner Studiengruppe in Padmaloka. Er sagte, es ist erstaunlich, wie dir es doch immer mal wieder gelingt, uns klar zu machen, was du meinst. Obwohl das, was du sprichst, nun wirklich kein Englisch ist. In der Tat fand ich die englischsprachigen Studiengruppen in Padmaloka, was in England liegt, wo sich Männer auf die Ordination im Triratna-Orden vorbereiten, horrible. Ich verstand nichts, denn die Engländer sprachen entweder etwas, das mit dem Queen's Englisch, welches wir in der Schule lernten, so viel zu tun hat wie Donald Trump mit einem Bescheidenheitswettbewerb. Oder aber ich versuchte, wie ich es aus dem Lateinunterricht kannte, die Sätze der Engländer syntaktisch zu analysieren. Allerdings fanden diese Sätze meist kein Ende, wurden unterbrochen, anders neu begonnen. Ich kam mir vor wie einer, der eine altertümliche Sprache aus gefundenen Textfragmenten entschlüsseln soll. Und wenn ich tatsächlich mal etwas verstanden hatte und begann, meine Antwort in Gedanken zu formulieren, dann war die Diskussion bereits an einer anderen Stelle und mein Beitrag wäre nur noch befremdlich gewesen. Und wenn ich tatsächlich versuchte, etwas zum Gespräch beizutragen, fand ich das, was ich mich sagen hörte, so oberflächlich, dass ich mich dafür schämte. Ich hatte einfach nicht die Kompetenz, tiefgründige Gedanken in dieser Sprache zu formulieren. Also eigentlich schreibe ich das alles hier nur, um deutlich zu machen, wie wenig geeignet ich bin, die englische Sprache zu sprechen, geschweige denn sie zu unterrichten. Im Jahr 1977 hatte ich gerade mein Referendariat abgeschlossen. Ich bewarb mich also beim Land Hessen und übrigens auch anderswo um eine Stelle. Meine Einstellungsnote, die sich mittels einer merkwürdigen Formel berechnete, betrug 2,6. Nicht wirklich berauschend. Für eine unbefristete Einstellung wäre eine 2,4 nötig gewesen. Mit einer 2,6 stand mir damals nur ein Einjahresvertrag mit der Chance auf eine Bewährung offen. Als angehender Berufsschullehrer hatte ich allerdings keine Lust, die Bewährungszeit mit schwer erziehbaren, arbeitslosen, schulunwilligen jungen Männern zu verbringen. Also wollte ich mit Sicherheit nicht nach Frankfurt oder gar Offenbach. Und auch die Schule in Hanau, auf der ich mein Referendariat gemacht hatte, hat sich bei mir eher durch besondere Disziplinlosigkeit ins Gedächtnis eingeprägt. Womit ich übrigens nicht in erster Linie die Disziplinlosigkeit der Schüler und Schülerinnen meine. Damals wohnte ich in Hanau-Großauheim, 25 Kilometer entfernt, lag das malerische Städtchen Gelnhausen am Rande von Spessart und Vogelsberg, mit einem Einzugsbereich, der weit in diese ländlich strukturierten Gemeinden hineinreichte. Dort, so stellte ich mir nichts Unrecht vor, würde ich eine Schülerklientel finden, die meinen Vorstellungen doch recht nahe kam. Und damals sollten wir uns für die Einstellung drei Präferenzen benennen, also drei Stellen, wo wir angestellt wurden. Die Einstellungsbehörde würde sich bemühen, uns angehende Lehrer so auf die Dienststellen zu verteilen, dass wir mindestens unsere dritte Präferenz bekämen. Ich nannte als erste Präferenz Hanau, wo ich nicht hin wollte. Da die Liste jedoch auf dem Dienstweg, also über meine bisherige Referendariatsschule in Hanau, eingereicht wurde, vermied ich es damit, meine Schulleitung zu riskieren. Es bestand allerdings nicht die Gefahr, dass ich dort eingestellt würde, denn eigentlich benötigt diese Schule keine weiteren Lehrer. Und außerdem gab es, so wusste ich, mindestens drei Kollegen mit besseren Noten, die sich dorthin beworben hatten. Als zweite Präferenz gab ich Gelnhausen an, meinen eigentlichen Wunschkandidat. Und als dritte Präferenz notierte ich Frankfurt. Dort wollte ich zwar absolut nicht hin, allerdings wollten das viele andere angehende Lehrer. Die Großstadt galt als sexy. Nach menschlichem Ermessen musste es also auf Gelnhausen rauslaufen, wenn tatsächlich eine unserer Präferenzen berücksichtigt wurde. Etwas anderes wäre auch sehr ärgerlich gewesen, denn ich wohnte in meinem Elternhaus in Hanau-Großauhan, Eleonore studierte in Frankfurt und meine im Hause wohnende Mutter wurde als Babysitterin für unsere beiden kleinen Töchter benötigt. Also irgendwo in Limburg oder Kassel, das wäre ganz blöde gewesen. Und in der Tat, der erhoffte Brief von der Einstellungsbehörde kam. Ich wurde Gelnhausen zugeordnet. Zwei Tage später war in Hanau, wo ich mein Referendariat gerade zu Ende brachte, die Einführung eines neuen Schulleiters. Dort würden auch die Schulleitungen der benachbarten Schulen, also auch von Gelnhausen, vertreten sein. Ich konnte also einen ersten Kontakt aufnehmen. Guten Tag, mein Name ist Gunkel, ich bin Ihrer Schule für das neue Schuljahr zugeteilt worden. So stellte ich mich bei dieser Veranstaltung Herrn Stein, dem stellvertretenden Schulleiter der beruflichen Schulen in Gelnhausen, vor. Ja, habe ich gelesen. Ja, muss aber ein Irrtum sein. Sie sind doch Diplom-Handelslehrer. Also Handelslehrer brauchen wir nicht, nur Chemiker, Physiker und Englischlehrer. Oder haben Sie etwa eine Englischfakultas? Das war ein harter Schlag. Alle meine Hoffnungen begannen sich aufzulösen. Es sei denn, mir gelänge es erfolgreich zu blöffen. Nein, Herr Stein, habe ich leider nicht, gab ich kleinlaut zu. Ich habe zwar in Schottland studiert, war dort auch verlobt und habe während des Studiums beim Highlands and Islands Development Board als Stenograf gearbeitet. Aber eine Fakultas, also eine Lehrbefähigung für Englisch, habe ich leider nicht. Moment mal, Herr Gunkel. Dann sind Sie doch praktisch fast sowas wie Native Speaker. Das ist natürlich was anderes. Ohne Fakultas werden wir Sie zwar nicht im Wirtschaftsgymnasium einstellen können, aber für die Berufsschachschule wäre das kein Problem. So wurde ich also Englischlehrer. Man kann nun sicher fragen, ob das, was ich da sagte, den Tatbestand der rechten Rede, also eines der acht Dinge, die ein Buddhist laut Buddha üben und auf dem achtfältigen Pfad durchführen sollte, ob es das war. Und die Antwort ist im buddhistischen Sinne sicher nicht. Aber wir befinden uns im Jahr 1977. Ich bemühte mich zwar auch damals um ein ethisches Leben, allerdings nicht im buddhistischen Sinne. Das kannte ich ja noch gar nicht. Ich hielt mich an die konventionelle Ethik, so wie sie im Dekalog, in den christlichen 10 Geboten, niedergelegt ist. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. So hatte ich es im Kommunionsunterricht früher gelernt. In der Uni habe ich mich dann mit formaler Aussagelogik beschäftigt und formallogisch, also bei der Analyse des tatsächlich Gesagten, war dies kein wirklicher Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit. Erstens. Da war meine Aussage. Ich habe zwar in Schottland studiert. Die hat sicher einen falschen Eindruck erweckt. Sie war jedoch formal richtig. Ich war zwar nur an der Uni in Frankfurt immatrikuliert. Wir haben aber mit dem Seminar für Wirtschaftsgeografie eine dreiwöchige Exkursion nach Schottland gemacht. Ja, und in dieser Zeit habe ich ja wohl in Schottland studiert. Zweitens. War dort auch verlobt. Entspricht zwar nicht dem, was man im deutschen Sprachgebrauch darunter versteht. Ich hatte aber für kurze Zeit eine schottische Freundin. Ja, und das englische Wort für verlobt ist engaged. Und engaged war ich damals in dieser Beziehung wirklich heftig. Drittens. Und habe während des Studiums beim Highland Island Development Board als Stenograf gearbeitet. Ja, das war natürlich kein Arbeitsverhältnis im rechtlichen Sinne. Aber während unserer Exkursion in Schottland haben wir auch den Highland Island Development Board besucht. Und an diesem Tag hatte ich von unserem Seminar aus Protokollführung. Da ich eine englische Anpassung des Steno-Systems Stiefografie ausgearbeitet hatte, habe ich diese dabei selbstverständlich angewendet. Also als Stenograf gearbeitet. Ich war eben damals auf typische Horst-Art ehrlich. Formalsprachlich ja, aber mit dem Ziel, den von mir erwünschten Eindruck zu erwecken, der mit den Tatsachen nur bedingt kompatibel war. 3 Jahre später, ich war inzwischen unbefristet eingestellt, saß ich mit dem stellvertretenden Schulleiter Helmut Stein in Frankfurt beim Äppler in der Ebbelwoi-Kneipe Eichkatzel zusammen. Bei dieser Gelegenheit habe ich ihm die ganze Story erzählt. Haha, Helmut Stein hat herzlich gelacht. Und ich? Ich musste nie wieder Englisch unterrichten.